Nun, in 2 Tagen ist es ja wieder einmal soweit. Weltweit gedenken Christen vom 24. bis zum 26. Dezember in besonderer Weise der Geburt unseres Heilands Jesus Christus. Aber nicht erst seit dieser Generation gibt es unter den Christen, und noch einmal zur Erklärung, wenn ich über Christen spreche, dann nicht über Namenschristen, also die sich Christen nennen, weil sie Kirchensteuer zahlen und weil sie getauft sind oder weil sie konfirmiert sind, sondern die den Herrn Jesus als Erlöser angenommen haben, die um die Vergebung ihrer Lebensschuld gebeten haben und die, so sagt es die Bibel, durch den Geist Gottes zu einer neuen Kreatur geworden sind. Aber auch unter diesen wahrhaftigen Christen gibt es seit Urgedenken verschiedene Auffassungen darüber, wie man das Weihnachtsfest feiert, beziehungsweise ob man es überhaupt in einer besonderen Weise feiern oder gedenken sollte. Das hat den Hintergrund, dass einige sagen, das Weihnachtsfest habe einen heidnischen Hintergrund, und die anderen sagen, dass das eben nicht der Fall ist. Richtig ist allerdings, das geht zum Beispiel aus einer Broschüre aus den 80er Jahren hervor, also aus einer glaubhaften Broschüre, wo man auch die Quellen nachvollziehen kann, dass es tatsächlich einige Parallelen zu heidnischen Festen gibt. So wurde zum Beispiel der Geburt des Sohnes der ägyptischen Himmelskönigin Isis in der Zeit um die Sonnenwende, also vom 20. auf den 21. Dezember, besonders gedacht. Und auch der Geburtstag des Babyloniers Nimrod, man könnte somit sagen, den Vater aller babylonischen Götter, soll angeblich am 25. Dezember in besonderer Weise gefeiert worden sein oder daran gedacht worden sein. Tatsächlich wiederholt werden heidnische Geburtstage auch weiterhin am 25. Dezember gefeiert. Zum Beispiel noch einmal, zur Zeit des Römischen Reiches feierte man am 25. Dezember auch einen Geburtstag, nämlich den des sogenannten Lichtgottes Mithras. Die Geburt unseres Herrn Jesus Christus wurde, das erfahren wir in der Bibel, zuerst seinem Volk Israel, nämlich den Hirten, auf dem Feld kundgetan. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen auf diese Zeit auch eingehen. Aber es wurde eben nicht nur als erstes den Hirten auf dem Feld kundgetan, dem Volk Israel, sondern auch Sternenkundigen aus dem Osten. Diese Astronomen dienten unter anderem als geistliche Berater den Königen und Herrschern der damaligen Zeit, und in vielen Fällen beherrschten diese Astronomen auch die Kunst der schwarzen Magie. Und eine Frage, die sich nun auch für mich unter anderem daraus ergibt, ist die: Warum offenbarte sich Gott in seinem Sohn, unserem Herrn Jesus, praktisch fast zeitgleich seinem Volk Israel und parallel der heidnischen, wir könnten auch sagen, magischen, okkulten Welt? Und eine weitere Frage, die sich daraus ergibt, ist dann die, warum das christliche Weihnachtsfest nun ausgerechnet auch in den Zeitabschnitt zwischen dem 24. und 26. Dezember hinein platziert wurde, in dem Jahr, also in einem Zeitraum, in dem auch heidnische Völker ihre hohen Götzen Feiertage zu feiern pflegten. Wenn wir die Bibel genau lesen, dann können wir ja eigentlich ausschließen, dass der Herr Jesus in einem winterlichen Dezember in Bethlehem geboren wurde. Und warum können wir da so sicher sein? Ich sage jetzt mal relativ sicher. Lukas berichtet, dass zur Zeit der Geburt unseres Heilands die Hirten noch auf dem Feld aktiv waren. Die Herden, also die Schafe, waren also noch draußen unter freiem Himmel. Und wenn wir die Lage der letzten Jahrhunderte oder wir könnten sagen Jahrtausende sehen, dann müssen wir feststellen, dass in der Regel auch in Israel die Herden eigentlich spätestens im Oktober in die Stallungen gebracht werden, da der Winter eben auch in Israel recht kalt sein kann. Und nach diesen Fakten ist es ja eigentlich unlogisch, der Geburt unseres Herrn und Heilands im Dezember zu denken. Aber, und jetzt kommt ein Aber, ich halte es wirklich für sehr wahrscheinlich, eigentlich sicher, dass es trotz der genannten Fakten der Wille Gottes war und ist, durch die Festlegung der Geburt unseres Herrn im Dezember in besonderer Weise zu gedenken, weil aufgrund dessen, was ich euch schilderte, er genau deswegen, wegen dieser heidnischen Götzenfeste, sein wunderbares Hoffnungslicht genau dort hineinscheinen lassen wollte, wo bis dahin ausschließlich sich die heidnischen Mächte der Finsternis besonders feiern ließen. Und dass daran mehr sein muss als lediglich ein paar Gedanken von Brüdern, die sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt haben, zeigt unter anderem die Auswirkung, dass zum Beispiel der vorhin von mir beschriebene Mithraskult, also dieser sogenannte Lichtgott der Römer, vom 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus seine Hochzeit, seine Glanzzeit erlebte und mit dem Feiern des Weihnachtsfestes, also mit dem besonderen Gedenken der Geburt des Herrn Jesus, sein Ende fand und verschwand. Statt des Mithrasfestes etablierte sich ab dem 4. Jahrhundert, laut glaubhaften Recherchen von Brüdern, nun das von Christen gefeierte besondere Gedenken an die Geburt des Erlösers Jesus Christus, das vorher in dieser Weise so nicht gedacht und gefeiert wurde. Es gibt einen namenhaften Bruder unter den Evangelikalen, einen Theologiedozenten, den ich persönlich aufgrund seiner Äußerungen und Verhalten während der Corona-Zeit, ich habe nicht mehr so ein ganz tolles brüderliches Verhältnis zu ihm, was nicht heißt, dass wir uns nicht achten in Christus und respektieren und auch wissen, wir werden einmal gemeinsam dort oben im Himmel vor dem Herrn erscheinen müssen. Aber unsere persönlichen Ansichten und wie er in dieser Zeit sich verhalten hat, hat unser Verhältnis zumindest bis auf den heutigen Tag doch ein wenig gestört. Aber gerade dieser Bruder hat ein lesenswertes Buch über historische Fakten zum Weihnachtsfest geschrieben. Und da hat er ziemlich klar für mich bewiesen, dass die Christen nicht einfach heidnische Bräuche übernommen haben, sondern vielmehr im 4. Jahrhundert bewusst das Weihnachtsfest den heidnischen Festtagen als Alternative entgegengesetzt haben. Der Urchristenheit schien es sehr wichtig geworden zu sein, Christus als einziges und wahres Licht der Welt eben an diesen oder an diesen drei Feiertagen zu verkünden, wo bisher nur heidnische Götzenkulte ihre Höhepunkte feierten. Dem wurde dann oft entgegengehalten, dass die ersten Christen den Weihnachtsfeiertag oder die Weihnachtsfeiertage doch auf ein anderes Datum hätten legen können, um eine Nähe zum Heidentum zu vermeiden. Doch diesen Argumenten begegnet der Bruder damit, und ich kann ihm da wirklich folgen, dass zum Beispiel die Römer rund 170 Feiertage im Jahr hatten, wo sie irgendwelchen Göttern Opfer brachten und sozusagen besonders gefeiert haben, an 170 Tagen im Jahr. Und dass es so immer irgendwo eine Nähe zu heidnischen Feiertagen gegeben hätte. Und deswegen war es wichtig, wo nicht nur eine Sekte oder wo ein heidnisches Götzenfest gefeiert wurde, sondern eben mehrere in diesem Zeitraum zwischen dem 20. und 26. Dezember, dort bewusst etwas hingegenzustellen, was den einzigen und wahrhaftigen Gott ehrt und wo wir in besonderer Weise ihm dafür danken, was er in Christus Jesus für die Welt getan hat. Dieses Buch geht auch auf viele von sogenannten Weihnachtsbräuchen ein und verhehlt auch nicht, dass einige durchaus Heidentum beinhalten, aber für die meisten, wir könnten auch sagen für die umgänglichsten Weihnachtsbräuche zumindest, noch, wir reden ja immer von Europa und von Deutschland als christliches Abendland, das ist ja schon lange nicht mehr so, aber vom Grundsatz her sind die meisten Weihnachtsbräuche laut Aussage des Bruders bzw. seines Buches nicht den heidnischen Einflüssen, also dass sie nicht aus heidnischen Einflüssen stammen, sondern wirklich aus Lob und Ehre zu Gott bestehen. Das, und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo wir uns ja auch mal drüber unterhalten haben, ob wir einen Weihnachtsbaum zum Beispiel aufstellen oder nicht. Da herrscht viel Unwissenheit. Wir haben uns dazu entschieden, das nicht zu tun, um Irritationen zu vermeiden. Aber ich fand das sehr interessant. Laut der Aussage des Bruders ist die erste wirkliche Erwähnung eines weihnachtlichen Tannenbaums, soweit das historisch bekannt ist, aus dem Jahre 1419. Und zwar ein Bäckergeselle aus dem schönen Freiburg im Breisgau schmückte eine Tanne als biblischen Paradiesbaum mit Äpfeln, Birnen, Nüssen, Gebäck und Flittergold. Und nach dem Weihnachtsfest wurde dieser essbare Weihnachtsschmuck dann zum Beispiel an Kinder und Bedürftige verschenkt. Unter den Pietisten des 18. Jahrhunderts gab es zum Beispiel in diesem Sinne keinen direkten Weihnachtsbaum, sondern der Baum, den sie zu Weihnachten aufstellten, wurde von ihnen als Paradiesbaum erklärt. Und wenn wir sehen im Paradies und auch zukünftig in dem Neugeschaffenen, wo wir als Erlöste einmal bei Gott sein werden, da gibt es ja auch wieder Bäume, das müssen wir ganz klar so sagen. Und die Paradiesbäume zu dieser Zeit des Pietismus in seiner Hochzeit wurde unter anderem so behängt, dass auf der einen Seite Äpfel zu sehen waren und auf der anderen Seite eine Dornenkrone, beziehungsweise symbolisch auch Kreuzesnägel. Diese Art des Weihnachtsbaumes sollte aus ihrer Überzeugung, aus ihrer Sicht, einerseits darauf hinweisen, dass es einen Baum des ewigen Lebens gibt, so wie das die Bibel beschreibt, und andererseits den Kreuzesstamm symbolisieren, an dem der Herr Jesus für die Menschen starb. Ich persönlich finde es traurig, dass all diese guten und geistlichen Hintergründe zwar historisch bezeugt sind, aber heute jedoch, und das sage ich jetzt ganz deutlich, für mich in keinster Weise mehr wirklich eine Rolle spielen, wenn es um das Weihnachtsfest geht. Mit dem menschlichen Firlefanz, wie Weihnachten in den allermeisten Fällen heutzutage in den Häusern gefeiert wird, das hat mit dem Gedenken an die Geburt unseres Herrn Jesus nur noch wenig bis gar nichts zu tun. Es geht heutzutage eher darum, wie ein großer Getränkehersteller Weihnachten sieht oder die Lüge, dass ein übergewichtiger, in Rot gekleideter Mann auch noch durch Schornsteine klettert. Es fehlte noch, dass ich die vorher verkleidet haben soll, also die Schornsteine. Und dann die artigen Kinder beschenkt. Wirklich, welcher Irrsinn, welcher Schwachsinn. Das ursprüngliche Weihnachtsfest sehe ich nun, oder für mich tatsächlich als ein wenig, wenn man es nicht mit dem richtigen Blick und mit der richtigen Herzenshaltung begeht, sehe ich das leider wirklich als ein heruntergekommenes heidnisches Fest für Gefühle und Emotionen und letztlich für das große Geschäftemachen. Das war eine lange Überleitung zur Predigt, ich weiß, aber mir lag das so auf dem Herzen. Ich hatte so und so Not, die Predigt zu schreiben, weil schwere Dinge auch in Gang gekommen sind. Aber ich möchte mit euch nun gemeinsam natürlich das Wort unseres Herrn betrachten und mit euch darüber nachdenken, was denn Weihnachten nun wirklich ist und an was gottesfürchtige Menschen denken und wovon sie inspiriert sind, wenn sie auf der Grundlage der Bibel über Weihnachten oder über das Weihnachtsfest nachdenken. Und wir schauen uns dazu erst einmal an Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine...
Jetzt höre ich mich allerdings sehr laut. Aber ihr konntet das andere alles vorher verstehen. Ne? In diesen ersten Versen geht schon mal deutlich hervor, wie es heute Bibelkritiker oder auch liberale Theologen sagen, es würde da zu einem Übersetzungsfehler gekommen sein. Das wäre nicht eine Jungfrau, sondern eine junge Frau gewesen. Diese Verse stellen das klar. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann. Und jetzt bestätigt das Wort Gottes die Aussage noch einmal. Unten. Und der Name der Jungfrau war Maria. Nicht der Name der jungen Frau, sondern der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ihr Lieben, es ist so tröstlich, dass wir wirklich wissen dürfen, wir glauben an keinen Humbug oder an irgendwelche Märchengeschichten, sondern wir glauben an die reale, an die einzige und wirkliche Wahrheit. Wir glauben das, was Gottes Wort uns sagt. Und das ist nicht einfach nur so in den Raum gestellt. Das sind nicht einfach nur so Behauptungen, die da aufgestellt werden, wie das Menschen oft frech behaupten, sondern viele Jahrhunderte vorher wurde exakt genau das, was wir hier lesen, bereits vorher gesagt. Markus hat die eine oder andere Stelle angedeutet. Aber wir schauen uns das einfach wirklich nochmal an, weil es so wichtig für uns ist, weil es auch so glaubensstärkend ist. Wenn wir sehen, dass das, was Gott Jahrhunderte vorher angekündigt hat, wortwörtlich in Erfüllung gegangen ist. Das war auch das, was uns ja, als wir in Israel waren, so gestärkt hat. Ihr müsst euch vorstellen, man ist plötzlich an einem Ort, man schlägt die Bibel auf und liest nach, was dort angeblich geschehen sein soll. Und jetzt sieht man Fragmente, teilweise völlig erhaltene Dinge, so wie die Schrift sie beschreibt. Und dann sieht man das, dass es wahr ist. Man sieht einfach, es ist wahr. Es ist nicht Märchen oder Humbug, es hat sich so zugetragen. 2. Samuel 7, 12 bis 13 und 16. Wenn deine Tage, also das sagt Gott, ist hier in einem Dialog mit David. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreiches auf ewig befestigen. Mit diesem Zusatz ist ganz klar gesagt, dass es hier nicht um Salomo geht, sondern dass es hier um Christus geht. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig fest stehen. Das ist also eindeutig nicht auf Salomo, sondern auf Christus. Eine weitere Stelle ist, hat er auch genannt, Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst, also ein göttliches Zeichen geben, siehe, auch hier wieder, nicht die junge Frau, es steht nicht die junge Frau, die Jungfrau. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Emmanuel geben. Emmanuel heißt übersetzt Gott mit uns. Jesaja 9, 5, da wird Daniel übrigens dann Heiligabend überpredigen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und eine letzte Stelle, die er auch nannte aus Micha 5,1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Wir sehen also, dass das kein Mensch gewesen sein kann, sondern dass es hier um Christus geht, um den Sohn Gottes. Aber damit nicht genug, sondern parallel zur Geburt unseres Heilands, Jesus Christus, wird auch noch als Beweis sein direkter Vorläufer angekündigt, nämlich Johannes der Täufer, haben wir in unserem Text gelesen. Also nicht nur der Herr selbst wird angekündigt, sondern auch der, der unmittelbar vor ihm kommt und ihm sozusagen ein Stück weit den Weg ebnet. Und wenn wir einmal sehen, Johannes der Täufer war ein Bußprediger und die erste Predigt unseres Herrn Jesus war eine Bußpredigt. Also nicht nur der Herr selbst wird angekündigt, sondern auch der, der unmittelbar vor ihm kommt und ihm sozusagen den Weg ebnet. Und auch das wird in der Schrift klar vorher angekündigt und genau so ist es dann auch nachweislich geschehen. An der historischen Abfolge, auch von Johannes dem Täufer und dann von Jesus Christus, besteht überhaupt kein Zweifel. Aber nun wollen wir noch einmal miteinander einige Verse betrachten, die direkt von der Geburt des Heilands zeugen. Und wie könnte es da anders sein, als wir dazu direkt in Lukas 2 gehen? Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen nach dem Wohlgefallen Gottes. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die uns der Herr verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Nun, ihr Lieben, ich frage mich ein Stück weit immer wieder über 40 Jahre, warum der Engel als erstes den Hirten begegnet ist und nicht Menschen aus der vielleicht oberen Schicht des Volkes oder den Pharisäern, die ja die Schrift sehr gut kannten, sondern ausgerechnet den Hirten, die auf dem Feld ihre Herden hüteten. Eine Erklärung dafür wäre, dass der Herr Jesus sich ja selbst an vielen Stellen der Schrift als der gute Hirte bezeichnet und dass er so eben auch diesen besonderen Bezug zu dieser, ich sag einmal, Zunft oder Berufszweig hatte. Eine andere Möglichkeit wäre, das wissen wir aus der Schrift, dass es ja nachts war und dass das übrige Volk wahrscheinlich geschlafen hat oder in den wohlverdienten Schlaf gegangen war, aber dass Hirten eben auch nachts wahrscheinlich abwechselnd Wache gehalten haben, damit ihrer Herde nichts passiert. Und wir wissen ja, Gott schläft nie. Er wacht Tag und Nacht über seine Schäflein. Wirkliche, pflichtbewusste Hirten waren auch zu dieser Zeit aktiv. Sie waren wach, sie waren konzentriert, sie waren bereit, um diese wichtigste Botschaft der Welt eben als erste zu hören. Und obwohl die Hirten in den allermeisten Fällen zu einer Gruppe von Menschen gehörten, die eigentlich wenig Angst hatten, da sie mitunter sogar mit Wölfen, Bären und Löwen kämpften, wie wir das zum Beispiel auch über David wissen, der ja auch ein Hirte gewesen ist. Trotzdem sie solche mutigen Männer waren, sie fürchteten sich, heißt es, als ihnen die Herrlichkeit Gottes erschien, um ihnen die Botschaft von der Geburt des Erlösers zu überbringen. Ihr Lieben, die Botschaft von der Rettung, von der möglichen Rettung durch Christus, ist immer eine Freudenbotschaft. Denn der Engel sagte ihnen, siehe, ich verkündige euch große Freude. Fürchtet euch nicht. Aber wir sehen immer, wenn wirklich Gott den Menschen erscheint beziehungsweise mit ihnen redet, dann überfällt die Menschen Ehrfurcht. Das sehen wir selbst bei unserem Herrn Jesus, als sie ihn abholten zur Kreuzigung. Ja, die sind ja mit einer ganzen Hundertschaft gekommen, um ihn abzuholen, der nie, selbst ich sage jetzt mal der Fliege, was angetan hat, ist in einer ganzen Hundertschaft gekommen, schwer bewaffnet. Und als er sie fragt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus, den Nazarener. Und dann sagt er, ich bin es. Da fallen sie alle auf ihr Angesicht. Da ist etwas von dieser Macht, von dieser Herrlichkeit aufgeblitzt. Und so ist es immer. Wenn Gott Menschen begegnet, wenn er ihnen wirklich begegnet, dann bekommen die Menschen Ehrfurcht. Aber der Engel sagt ihnen eben, Ehrfurcht ja, aber keine Angst. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Freudenbotschaft. Und das ist das, diese Rettung durch Christus ist immer eine Freudenbotschaft und keine Drohbotschaft oder eine Botschaft, die Angst und Schrecken verbreitet. Es ist eine Freudenbotschaft. Und deshalb nimmt ihnen der Engel eben auch die Angst. Und er sagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freudenbotschaft. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Aber wie sollen wir das nun einordnen, wenn der Engel sagt, euch ist heute der Heiland geboren? Das wollen wir ja nicht überlesen. Dort wurde nicht einfach, oder es wurde nicht nur gesagt, der Heiland ist geboren, sondern es wurde gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. Was meint er damit? Meint er damit, dass den Hirten, also dem Berufszweig der Hirten, der Heiland geboren wurde, oder was meint er damit? Mit dem, also euch ist heute der Heiland geworden, mit dem ist eindeutig das Volk Israel gemeint. Euch ist heute der Heiland geboren. Dem Volk Israel ist heute der Heiland geboren. Die Bibel, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht, ist mitunter immer ein Stück weit jüdischer, als es viele vielleicht meinen oder es erkannt haben. Allein schon mit dieser ersten Ankündigung, euch ist heute der Heiland geboren, stellt der Engel im Auftrag Gottes klar, dass der Messias, der Heiland, erst einmal und eigentlich nur für das Volk Israel gekommen ist. Doch in seiner Allwissenheit und auch in seiner souveränen Entscheidung lesen wir dann wenige Verse weiter, dass Gott dann auch das Heil auf die Nationen bzw. auf alle Völker ausgeweitet hat, aber eben mit dem Zusatz, nicht Bedingung, aber mit dem Zusatz, unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und das werde ich später noch ein wenig mehr ausführen, was das bedeutet, ein Mensch des Wohlgefallens zu sein, an dem Gott Wohlgefallen hat. Das Zeichen, an welchem die Hirten den Sohn Gottes erkennen sollen, könnten wir Menschen vielleicht sogar als ein wenig skurril bezeichnen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Also nicht, ihr werdet ein von Licht umstrahltes Kind in Seide gewickelt, in den damals vielleicht schönsten und teuersten Kinderwagen finden, sondern ihr werdet das Kind finden in einem Stall, in der Krippe liegend und in Windeln gewickelt. Nun, ganz sicher spielt es auch hier eine große Rolle, dass der Sohn Gottes, der aus der Herrlichkeit des Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit existierte, sich so sehr erniedrigt hat, wie wir es später auch in den apostolischen Briefen lesen, dass er sich aus freien Stücken und Liebe zu uns Menschen so erniedrigt hat, dass er praktisch in der untersten Stufe, die es selbst bei der Geburt geben konnte, dass er diese unterste Stufe gewählt hat, um auf diese Welt zu kommen, nicht in Prunk und Pracht, sondern in aller Schlichtheit und in aller Bescheidenheit. Und diese apostolische Stelle dazu, eine schauen wir uns mal an, wenn wir sehen, Philipper 2, 6 bis 11. Der, also Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, ihr Lieben, auch später in seinem weiteren menschlichen Werdegang, solange er eben in Menschengestalt auf der Erde wandelte, war der Herr Jesus nie jemand, wir könnten heute sagen, der geklotzt hat, sondern der immer bescheiden gewesen ist, sodass er sich wirklich mit jedem Menschen identifizieren konnte und sagen konnte, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß, wie du dich vielleicht gerade jetzt und heute fühlst und ich weiß, wo du dich gerade befindest. Eben auch als der Herr Jesus schon voll im Dienst stand, die Menschen haben ihn nicht erkannt. Die Menschen haben das, was er tat und seinen Wandel, völlig falsch eingeordnet. Sie hatten ein völlig falsches Gottesbild. Und ich hoffe, dass das bei uns nicht der Fall ist, dass wir ein falsches Bild haben von unserem Herrn. Er ist nicht mehr das Kind in der Krippe. Wir gedenken dieses Tages an diesem Fest, dass er Mensch wurde. Aber er ist der Erhöhte, der erhabene Herr, der bald wiederkommt, um seine Gemeinde zu entrücken. So hat die Welt ihn wahrgenommen. So hat die Welt ihn wahrgenommen, der Großteil der Welt. Er wuchs auf vor ihm, also Jesaja 53, nur 2 bis 5. Jesaja 53 selber zerreißt mir jedes Mal das Herz. Aber nur diese 3, 4 Verse. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und als der Engel den Hirten die Botschaft verkündet hatte, lesen wir, da war plötzlich die Menge der himmlischen Heerscharen dort. Die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Die himmlische Welt freute sich also darüber, dass Gott seine Zusage erfüllt hatte, dass er einen Retter senden werde, der die Menschen im Allgemeinen, jedoch als erstes sein besonderes Volk Israel, aber dann eben auch die Völker und Nationen vor dem Verderben retten will. Und wisst ihr was? Daran hat sich bis heute nichts geändert, an dieser Freude. Da hat sich bis heute nichts dran geändert. Denn auch heute freut sich die himmlische Welt, aber nicht, weil der Herr Jesus jedes Jahr aufs Neue als Kind auf die Erde kommt, wie in diesem Lügenlied, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Sondern heute freut sich die himmlische Welt darüber, wenn ein Mensch diesen Christus erkannt hat. Die himmlische Welt freut sich, wenn ein Mensch seine Sünden bekennt und sagt, Herr, nimm mich als dein Kind an. Ich bin einer der verlorenen Söhne oder Töchter. Ich will wieder ins Vaterhaus zurück. Und Gott steht mit offenen Armen dort. Und das lesen wir im Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, sagt der Herr Jesus, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Auch heute findet diese Freude im Himmel statt. Nur heute nicht mehr über die Geburt des Heilands, sondern heute darüber, wenn jemand den Heiland erkannt hat und sich ihm anvertraut. Und ich frage dich jetzt, hier und jetzt, hast du schon das wirkliche, den wirklichen Hintergrund des Weihnachtsfestes in der Tiefe erkannt oder auch erlebt? Und willst du vielleicht dieses Jahr das erste Mal das wirkliche Weihnachten erleben und es auch in dem Sinne feiern, was es ist, nämlich dass du Christus, den Herrn, erkennst und anerkennst, dass er auch für dich am Kreuz bezahlt hat? Und wenn du das für dich annimmst, jetzt sind wir bei den Geschenken, dann wärst du beschenkt, aber nicht mit irgendwelchem irdischen Tinnef, sondern du wärst von Gott beschenkt. Du wärst von Gott beschenkt damit, dass er dir die Schuld vergibt und dass er dir sofort, nicht erst in Zukunft, sondern sofort ewiges Leben schenkt. Und du hast sofort, ist eines Erbes teilhaftig geworden, was für dich im Himmelreich bereitsteht, was er für dich aufbewahrt. Steht ihr, er vergibt dir die Schuld, du bekommst ewiges Leben und du hast ein Erbe, was mit irdischem Tinnef nicht mal der Schmutz, der unter dem Fingernägel geht, zu vergleichen geht, was auf dich wartet. Damit wärst du beschenkt, wenn du siehst, was Weihnachten ist und was Christus getan hat für dich. Das ist auch die Bedeutung, wenn es heißt, an den Menschen seines Wohlgefallens, Friede auf Erden. Friede, das ist ein weiteres Geschenk, was du erhältst, wenn du dich dem echten und wahren und einzigen Heiland Jesus Christus anvertraust. Seinen Frieden, Frieden mit Gott, bekommst du. Und später, aber das gehört hier nicht heute her, er sagt, auch meinen Frieden gebe ich euch. Da habe ich schon mal drüber gepredigt, aber es gibt auch noch einmal den Frieden, den durch den Glaube an Gott, das heißt durch die Annahme des stellvertretenden Opfers Jesu, hast du Frieden mit Gott. Aber meinen Frieden gebe ich euch. Das ist dieser Friede Christi, der unabhängig von äußerlichen Zuständen dir diese tiefe Geborgenheit gibt, diesen tiefen Trost gibt, den dir kein Mensch nicht mal in Worten sagen kann oder euch gar schenken kann. Du kannst also nur, wenn wir Gottes Wort glauben, Gottes Wohlgefallen finden, wenn du Jesus Christus als den Messias, als den Erlöser, als deinen persönlichen Heiland annimmst. Wenn er dir deine Schuld vergibt, wenn er dir seine Gerechtigkeit zurechnet, die er am Kreuz erworben hat, dann bist du ein Mensch seines Wohlgefallens, wenn er dir diese Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus zurechnet. Dann und nur dann hast du das Wohlgefallen Gottes und dann wird er dich auch mit dem verheißenden Frieden segnen. Nun, für mich persönlich, und ich komme auch zum Ende, aber für mich persönlich endet die Weihnachtsgeschichte nicht damit, dass die Hirten sich von dem überzeugten, was ihnen dort vom Engel verkündigt wurde und dass sie sozusagen auch die ersten Missionare waren, die dann hinauszogen, um diese frohe Botschaft zu verkündigen. Sondern die Weihnachtsgeschichte geht für mich noch ein Stück weiter und so möchte ich mit euch noch eine Textstelle betrachten. Aus Lukas 2, 21 und dann ab Vers 25. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, also das Kind Jesus, das Baby Jesus, da wurde ihm der Name Jesus gegeben. Das haben wir vorhin gehört. Maria sollte ihm, beziehungsweise Josef sollten ihm genau diesen Namen Jesus geben. Er hat auch den Namen Jesus bekommen, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten, also den Christus, den Messias des Herrn sehen sollte. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es, also den kleinen Jesus, auf seine Arme, den kleinen Herrn Jesus, auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser, also der Herr Jesus, ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler, hier sehen wir erstmal wieder, in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst, und jetzt wendet er sich Maria zu, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Das, ihr Lieben, mag für euch vielleicht absurd erscheinen, aber das gehört für mich zur Weihnachtsgeschichte dazu. Es hat schon zu allen Zeiten wahrhaftig gottesfürchtige Menschen gegeben, die wirklich auch dauerhaft in der Naherwartung des Erlösers auf der Erde gelebt haben. Und dieser alt gewordene Bruder Simeon war einer von diesen Menschen. Die Bibel beschreibt ihn uns als einen nach dem Gesetz Moses gerechten und gottesfürchtigen Mann. Er war weder sündlos noch perfekt. Aber er war gottesfürchtig und hat versucht, wie es damals war, das Gesetz, was Gott durch Mose gegeben hatte, zu erfüllen. Und dieser Mann wartete treu auf den Trost, auf den Erlöser Israels. Und hier fällt besonders auf, dass er erst einmal auf den Trost Israels wartete. Er wartete nicht auf den Erlöser für die ganze Welt, sondern er wartete erst einmal auf den Tröster Israels. Und das weiter Besondere, was wir hier lesen, ist, dass der Heilige Geist dauerhaft auf ihm war. Das ist schon etwas Außergewöhnliches, weil der Heilige Geist zu dieser Zeit eben noch nicht grundsätzlich auf Menschen bzw. auf das menschliche Fleisch ausgegossen war. Aber so ist es schon immer gewesen, dass Menschen, die in wirklicher Gottesfurcht leben, die wirklich wahrhaftig und hingebungsvoll in der Nachfolge des Herrn Jesus stehen, dass diese Menschen auch besonders gesegnet sind in Bezug auf die göttliche Wahrheit und Erkenntnisse der Schrift. Und der Text erklärt uns auch ganz klar, dass es kein Zufall war, dass Simeon zu diesem Zeitpunkt genau im Tempel war, sondern dass der Heilige Geist ihm ganz klar innerlich gedrungen hat, jetzt in den Tempel zu gehen. Und dass er dann auch ganz bewusst, Maria und Josef waren nicht die einzigen Eltern mit ihren Kindern dort. Das war etwas geburtenreicher, als das heute zur Zeit ist. Sondern er ist ganz gezielt zu Maria und Josef gegangen und hat dann den Messias auf seinen Arm genommen und hat dann sein Loblied angestimmt, dass er jetzt den Trost Israels mit eigenen Augen sehen durfte und dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, wo Gott doch sein Leben nach seiner Verheißung in Frieden vollenden möge. Ja, ihr Lieben, das ist eine der schönsten Tatsachen der Bibel, dass Menschen, die den Herrn Jesus gesehen haben, Simeon durfte ihn als Baby auf seinen Arm nehmen, aber jedem, dem der Herr Jesus begegnet ist, im Heiligen Geist, wer auch durch die Erkenntnis des Heiligen Geistes erkennen durfte, wer der Herr Jesus ist. Diese Menschen werden auch diese Freude und diesen Frieden, den Simeon erfahren hat, erfahren. Und es ist so wichtig, auch der du hier bist und der du das vielleicht jetzt siehst oder später einmal siehst, hoffentlich hast du den Herrn Jesus auch gesehen in deinem Herzen, hast ihn erkannt, hast ihn angenommen als Heiland und hast somit Frieden mit Gott geschlossen. Und du darfst wissen, dass etwas Herrliches auf dich im Himmel wartet. Aber noch einmal, möchte ich uns noch einmal in ganz kurzen Schritten aufzeigen, wie das funktioniert. Der Mensch von sich aus kann nicht einfach so glauben. Natürlich ist Glaube auch ein Stück weit Wille, aber er kann das nicht einfach von sich aus tun. Es ist immer Gott, der den Menschen zieht. Es ist immer Gott, der den Menschen irgendwie unter sein Wort bringt. Durch eine Predigt, durch ein Lied, durch ein Traktat, durch ein persönliches Gespräch. In außergewöhnlichen Fällen, wir hören das von Menschen aus anderen Ländern, wo sehr schwere Verfolgung ist, sogar durch Träume, zieht Gott den Menschen unter sein Wort. Und jetzt kommt der Heilige Geist und erklärt dem Menschen, dass er wirklich gemeint ist. Er lässt ihn verstehen, dass Gott ihn ruft, dass Gott ihn auffordert, Jesus Christus als Heiland anzunehmen. Er erklärt ihm sozusagen das, was er hört. Und dann ist der Erkenntnisstand dieser Gemeinde, dass Gott, trotzdem er souverän ist, gibt Gott dem Menschen die Freiheit, eine Entscheidung zu treffen, das Opfer anzunehmen oder es eben auch abzulehnen. Aber ich hoffe sehr, dass du erkannt hast, dass der Geist Gottes dir aufgeschlossen hat in deinem Leben, dass du ein verlorener Mensch bist, dass du den Weg in die ewige Verdammnis antreten müsstest. Aber an diesem Weihnachten, nicht jetzt dieses Weihnachtsfest, sondern überhaupt an diesem, als der Heiland geboren wurde, hat Gott die Möglichkeit geschafft, dass das an dir vorbeigeht. Und dann ist er ans Kreuz gegangen und hat dort auch den Schuldzettel, der auf deinem Leben stand, er hat ihn zerrissen. Aber du musst das annehmen. Und dann wartet alles das Herrliche, was ich zumindest für mich in aller Kürze angesprochen habe. Aber Simeon stellt auch noch einmal deutlich in seinem Loblied fest, dass der Herr Jesus auch ein Licht zur Offenbarung für die Heidenvölker sein wird, aber in erster Linie natürlich für das Volk Israel. Und dann, ich kürze das jetzt ab, ich hätte noch so viel zu sagen, dann sagt er zu Maria, auch durch deine Seele wird noch ein Schwert dringen. Das bedeutet, er hat sie darauf gefasst gemacht, dass der Weg Jesu ein Weg der Schmerzen sein wird. Und was dann am Kreuz passiert, auch ein Weg des Schreckens sein wird. Und er wusste natürlich, dass gerade auch Mütter in besonderer Weise diese Beziehung zu den Kindern haben. Und dann bereitet er sie darauf vor. Noch vom Kreuz. Noch vom Kreuz sorgt er für sie. Er sagt zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Und umgekehrt, siehe, das ist jetzt dein Sohn. Und deswegen auch die Mütter. Tut mir leid. Die Mütter haben es manchmal besonders schwer. Und Gott weiß das auch. Und deswegen sagt er zum Beispiel in einem der großen Propheten, ich bin jetzt ein bisschen, weiß nicht, ob es Jesaja oder Jeremia ist, ist es Jesaja, ich meine sogar 66, siehe, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott weiß das. Und er sagt ihr das, es wird schwer werden. Und so ist es aber für alle Kinder Gottes. Wenn jemand sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann ist alles Zuckerlecken oder dann ist alles gerade und alles läuft. Nein, es kann sogar besonders schwierig werden. Weil die Menschen, wie sie Christus abgelehnt haben, lehnen sie auch die wahrhaftigen Christen ab. Nicht sie als Menschen. Wir interessieren sie nicht als Menschen. Aber der, der in uns lebt. Er sagt, haben sie mich gehasst, werden sie euch hassen. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen, weil ich lebe doch in euch. Aber es ist so tröstlich, dass der Herr Jesus sagt, fürchtet euch nicht auch in dieser Sache. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Das gute Werk, das ich in euch angefangen habe und auch mit meiner Gemeinde, das vollende ich ganz sicher. Da brauchen wir keine Angst haben. Aber einfach dieses Schau auf den Heiland. Er hat es angefangen als Kind und er hat es zu Ende gebracht am Kreuz. Und so ist es auch für uns. Der Anfang mit dem Herrn ist wichtig und alles andere ordnet er feinsäuberlich und er legt hinein in unser Leben, was gut für uns ist, auch wenn uns das nicht gefällt. Er legt es hinein und an uns gilt es, es einfach anzunehmen. Nicht es immer verstehen zu müssen, aber anzunehmen. Das ist wichtig. Und dann wünsche ich euch, dass ihr das vielleicht auch an diesen Weihnachten vielleicht ganz neu oder bewusst erlebt, dass Weihnachten etwas anderes ist, als was die Welt daraus gemacht hat. Weihnachten ist immer noch der Anfang Gottes mit seinem Rettungsangebot für dich persönlich, aber eben auch für die ganze Welt. Und dessen gedenken wahrhaftige Christen in aller Welt und nicht an das, was die Welt daraus gemacht hat. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir loben dich und wir preisen dich und wir beten dich an. Dich, den einzigen und wahrhaftigen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast und Mensch geworden bist und uns in allem ähnlich und gleich geworden bist und auch in allem in ähnlicher Weise versucht worden bist, aber ohne Sünde geblieben bist. Wir danken dir, du bist das Lamm Gottes. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du für uns eben Mensch geworden bist, um uns zu erlösen. Und so bitten wir dich auch für die kommenden Tage, dass du dieses Licht, Herr, dass du dieses Licht auch persönlich in unser Leben, in diese Gemeinde, besonders auch bei deinen Kindern, die leiden, Herr, und die verfolgt werden, dass du dein Licht besonders hell aufstrahlen lassen möchtest, damit sie wissen, Herr Jesus, du hast das erste Wort gesprochen, du sprichst das letzte. Du bist bei uns alle Tage bis an das Ende der Zeit. Und so befehlen wir uns dir, deiner Güte, deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit, deiner Liebe und deiner Bewahrung an. Gepriesen seist du dafür, Vater im Himmel, durch unseren Heiland Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.